Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen. Mal was anderes. An diesem Wochenende beginnen die 42. Oberammergauer Passionsspiele und erstmals übernimmt ein Moslem eine Hauptrolle. Cengiz Görür spielt den Judas. Bittbriefe während des Holocaust. Ein Team um den Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf will in den nächsten Jahren um die 15.000 Bittbriefe von jüdischen Menschen an den Vatikan während der NS-Zeit untersuchen. Buddhisten feiern Vesak. Weltweit feiern Buddhisten am kommenden Montag das Vesak-Fest. Auch in Deutschland wird gefeiert. Das Fest erinnert an die Geburt, Erleuchtung und Tod Buddhas. Und Leben als Shinto und Sterben als Buddhist. Zwei Religionen tragen die meisten Japaner in der Brust. Und laut Statistiken gehören sie auch beiden Religionen an. Und doch gleichzeitig behaupten die meisten von ihnen, dass sie nicht religiös sind. Zwei Jahre musste die Fangemeinde auf die 42. Oberammergauer Passionsspiele wegen Corona warten. Jetzt am Samstag ist endlich Premiere. Die Geschichte des Leidens und Sterbens Jesu Christi wurde erstmals 1634 gespielt und seitdem führen die Oberammergauer Bürgerinnen und Bürger alle 10 Jahre die Passionsspiele auf. Und das mit internationalem Erfolg. Und dieses Jahr gibt es eine weitere Premiere. Ein türkischstämmiger junger Mann besetzt die Hauptrolle des Judas. Er ist der erste Muslim in der Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele. Michael Watzke stellt Cengiz Görür vor.
So, da probieren wir es jetzt. Der Chor geht direkt mit Beginn Musik, geht der los.
Regisseur Christian Stückel leitet die Generalprobe der Oberammergauer Passionsspiele. Noch 2 Tage bis zur Premiere. 300 Darstellerinnen und Darsteller stehen auf der riesigen Bühne, dazu fast 50 Musiker im Orchestergraben. Hinter den mächtigen Tempelsäulen aus Pappmaché wartet Cengiz Görür auf seinen Auftritt. Durch einen Spalt im Bühnenbild beobachtet er seinen Regisseur.
Alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Es ist wirklich schon Wahnsinn, was dieser Mann aus einem rausholt. Also er sieht in Leuten ein Talent, was man selber nicht einmal weiß, dass man besitzt.
Im 22 Jahre alten Cengiz Görür erkannte Stückel die Fähigkeit, den Judas zu spielen, die schauspielerisch anspruchsvollste Rolle der Passion.
2018, nach dem Stück Wilhelm Tell, wo ich mitgespielt habe, da hat er zu mir gemeint, ich werde dir bei den Passionsspielen eine Rolle geben. Cengiz, hat er gesagt, da werden dir die Ohren schnackeln. Das weiß ich noch, also das werde ich nie vergessen.
Jetzt, kurz vor dem Auftritt, schnackeln Cengiz eher die Hände als die Ohren. Übermorgen wird er vor 4.400 Premierenzuschauern den Judas spielen, den sprichwörtlichen Verräter. Sein Ziel?
Dieses Kämpferische zu zeigen, die Verzweiflung zu zeigen. Also es ist wirklich schon eine sehr, ja, sehr schwierige Rolle. Also man fühlt in der Rolle, auch wenn ich selber jetzt Moslem bin, wie wenn man jetzt gerade in der Bibel selber die Geschichte erlebt.
Die Oberammergauer Passion will die Leidensgeschichte Jesu möglichst realistisch auf die Bühne bringen. Es sei ein heiliges Stück, sagt Cengiz, der selbst kein strenggläubiger Muslim ist. Er habe gehört, dass einige strenggläubige Oberammergauer mit seiner Berufung für die Judasrolle nicht einverstanden gewesen seien. Die will er nun vom Gegenteil überzeugen.
Es wäre schön. Ich meine, ich will ja nichts Böses. Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch, der hier geboren wurde von türkischen Eltern. Mein Vater spricht super bayerisch. Der spricht besser bayerisch als ich.
Cengiz Görür lässt den Bayern nicht heraushängen. Er ist zwar ein Oberammergauer Bur, im Dorf aufgewachsen, aber er trägt nicht regelmäßig Lederhosen und spricht auch nur selten Dialekt.
Ja, ich kann mich ja jetzt im Bayerisch unterhalten. Das war jetzt kein Problem nicht. Aber bei mir ist eher so, ich habe mich immer dem Hochdeutschen angewandt, also eigentlich immer.
Am Samstag bei der Premiere wird sein Vater im Publikum sitzen und seinem Sohn stolz applaudieren. Cengiz Mutter und Schwester leben in der Türkei, erkundigen sich aber regelmäßig nach dem Stand der Proben. Für Regisseur Christian Stückel sind es schon die 5. Passionsspiele. Der 60-jährige Kettenraucher wird diesmal keine Zigaretten anrühren. Im Februar hatte Stückel auf der Bühne einen Herzinfarkt. Nach 2-stündiger OP entschied er im Krankenbett, mit dem Rauchen aufzuhören.
Das ist überraschend einfach. Das war einfach, ich lag 4 Tage im Krankenhaus und habe mir gedacht, jetzt höre ich auf. Und seit 10 Wochen geht's.
Auch eine Art Gelübde, oder?
Nee. Kein Gelübde. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich es ewig schaffe.
Ein Gelübde ist für die Ewigkeit. Wer wüsste das besser als die Oberammergauer? Das Dorf führt seit fast 400 Jahren Passionsspiele auf, um Gott für das Ende der Epidemie zu danken. Damals war es die Pest, sagt Cengiz Görür, und heute Corona. 2020 verhinderte die Pandemie die Aufführung.
Es ist schon ein bisschen ironisch fast so, aber wir hatten 2019 auch unsere Bildungsreise, da waren wir in Israel und dann mitten während den Proben und Fototerminen wurde es dann halt auch abgesagt. Ich selber hatte auch Corona vor 3 Monaten und ich bin jetzt auch noch nicht wirklich ganz fit, also es hat mich noch nie irgendeine Krankheit so ausgebremst wie Corona selber.
Aber darüber wird Cengiz am Samstag bei der Premiere nicht nachdenken. Auch nicht über die Falkenberg-Schauspielschule, an der er nach den Passionsspielen seine Ausbildung beginnen wird. Sein Traum, irgendwann mal einen Superhelden spielen.
Ein Muslim als Judas bei den 42. Oberammergauer Passionsspielen. Ein Beitrag von Michael Watzke. Zwei Jahre nach Öffnung der Vatikanischen Archive hat ein Forscherteam um den Kirchenhistoriker Hubert Wolf mit der Auswertung alter Dokumente aus der NS-Zeit begonnen. Mit rund 15.000 Mitschriften von Jüdinnen und Juden an den Papst Pius XII. Wollen sie sich in den nächsten Jahren die Wissenschaftler beschäftigen. Bei diesem Projekt Asking the Pope for Help steht nicht nur das Schicksal der verfolgten Juden im Vordergrund, sondern auch die Rolle des Heiligen Stuhls und die Bedeutung der katholischen Kirche im Nationalsozialismus. Mehr dazu von Elisabeth Pongratz.
Es sind verzweifelte Zeilen, die Hilde Schmal am 11. November 1940 verfasst.
Trotz unserer größten Bemühungen negiert das amerikanische Generalkonsulat in Neapel das Visum, selbst für meinen Gatten allein, da es die Garantien für zu schwach erachtet. Inzwischen wurde mein Mann interniert und unsere finanzielle Lage ist durch die lange Emigration triste. Unser innigster Wunsch ist es, endlich eine Einreisemöglichkeit zu finden, um wieder arbeiten und um neues Leben aufbauen zu können.
Hilde Schmal und ihr Mann sind jüdisch. Im Oktober 1939 hatten sie sich entschlossen, gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter von Wien nach Triest auszuwandern, um dort auf eine Ausreisegenehmigung in die USA zu warten. Der Papst, so schreibt sie, sei für seine große Güte und Hilfsbereitschaft für Menschen bekannt, die vom Leid getroffen sind. Deshalb wendet sie sich an ihn.
Meine Bitte an den Heiligen Vater geht dahin, falls auch für uns als Juden eine Möglichkeit besteht, in Amerika, Brasilien oder irgendwo wieder eine neue Heimat und bescheidene Existenzmöglichkeit zu finden, sich gütigst unserer anzunehmen.
Rund 15.000 solcher Bittschreiben haben der Vatikan und Papst Pius XII. Während des Holocaust erhalten. Die Archive zu seinem Pontifikat sind vor knapp 2 Jahren geöffnet worden. Der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf wertet sie federführend mit seinem Team aus. Dabei entdeckten sie die Briefe.
Wir hören Menschen in ihrer Not, die ihr Leben, ihre Verfolgung hinausschreien, sie vor den Papst und seine Mitarbeiter hinlegen. Es sind einmalige Dokumente in dieser Dichte, ganz, ganz selten. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt abstrakte Informationen über den Holocaust bekommen, sondern wir können Menschen, deren Andenken die Nazis auslöschen wollten, wieder eine Stimme geben.
Ein Sänger muss sich wochenlang in einer Grotte in Italien verstecken und bittet um Asyl. Eine Frau aus Stuttgart hofft auf finanzielle Hilfe, um mit ihrer Familie ausreisen zu können. Ein 20-jähriger Student will Rabbiner werden und beschreibt seine waghalsige Flucht aus Berlin. Asking the Pope for Help nennt sich das Projekt, mit dem die Briefe eines Tages in einem Online-Archiv zugänglich gemacht werden sollen. 10 bis 12 Jahre könnte die Digitalisierung dauern, die Website soll es früher geben. Die Rolle von Eugenio Pacelli, der von 1939 bis 1958 Papst Pius XII. War, wollen die Historiker schon seit langem untersuchen. Sein Verhalten gegenüber dem Naziregime ist umstritten. Er habe zum Holocaust geschwiegen und nicht entschieden genug gegen die NS-Verbrechen protestiert. Doch der Blick auf Pius greife zu kurz.
Wir müssen die ganze Kurie, den ganzen Apparat, und dann auch die ganzen Prozesse der Entscheidungsfindung in der Kurie in den Blick nehmen, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert.
Millionen von Dokumenten lagern in mehreren Archiven des Heiligen Stuhls. Die Wissenschaftler haben noch viel Arbeit vor sich.
Aus Rom, Elisabeth Pongratz. Der kommende Montag ist ein wichtiger Feiertag für Buddhisten aller Traditionen auf der Welt. Eigentlich stammt das Vesak-Fest aus der Tradition des Theravada-Buddhismus. Heute wird es als gemeinsames Fest auch in anderen buddhistischen Schulen begangen. Man erinnert sich an das Leben Buddhas, an seine Geburt, Erleuchtung und seinen Tod. Auch in Deutschland gedenken viele Buddhisten im Mai und Juni an die Ereignisse aus dem Leben des Siddhartha Gautamas. So hieß Buddha, der Erwachte ursprünglich. Für die Buddhisten ist das Fest am Montag auch ein Tag der guten Vorsätze und guten Taten, wie Mechtelt Klein berichtet. Sie hat darüber mit einem Tibetologen und einem buddhistischen Mönch gesprochen.
Ich bin am 15. Mai zur Vesak-Feier in der vietnamesischen Pagode in Leipzig eingeladen. Und da werden dann zum Beispiel die Ordinierten vorne platziert und die Laien können dann Darbringungen machen.
Darbringungen, das sind zum Beispiel Räucherstäbchen, Obst oder Geldspenden, sagt der ordinierte buddhistische Mönch Tenzin Peljor. In der Pagode versammeln sich die Ordensleute und Laienanhänger rund um die Buddha-Statuen.
Dann gibt es eine rituelle Waschung des Buddha, gemeinsames Essen. Und alle Kinderfamilien sind da und es wird richtig, richtig voll. Also da kommen wirklich Hunderte von Leuten und nutzen diese Gelegenheit, sich zu treffen, gemeinsam Heilsames, Positives zu tun und das dann auch dem Wohl der Lebewesen zu widmen.
Der 15. Mai ist für viele Buddhistinnen und Buddhisten ein Feiertag. Andere Buddhisten aus China etwa hatten bereits in der Woche davor Vesak gefeiert. Andere aus dem Himalaya-Gebiet in Nepal etwa feiern Ende Mai. Und die Tibeter feiern Geburt und Erleuchtung erst im Juni. Generell gilt, dass das Fest zum ersten Vollmond im Mai angesetzt ist. Trotzdem feiern die buddhistischen Schulen es an unterschiedlichen Tagen. Dylan Essler, Tibetologe am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien an der Ruhr-Universität in Bochum.
Das liegt daran, dass die verschiedenen Länder nicht den gleichen Kalender folgen. Also sie haben andere Traditionen der Astrologie.
Eigentlich stamme das Fest aus der Tradition des Theravada-Buddhismus, wie er beispielsweise in Thailand, Sri Lanka, Kambodscha sowie in Myanmar und weiter im Osten praktiziert wird.
Aber es gibt natürlich dergleichen Feste in den anderen buddhistischen Traditionen, was eben für die moderne Zeit wichtig ist, dass das Fest wurde von der World Fellowship of Buddhists als Einigungsfest sozusagen für alle Buddhisten ausgewählt. Da es ja eigentlich die wichtigsten Ereignisse im Leben des Gründers, des Buddha Shakyamuni, zelebriert.
So feiern auch Mahayana-Buddhisten das Fest, aber nicht unbedingt am gleichen Tag. Die Tibeter beispielsweise feiern das Saga Dawa oder Saga Dawa im Juni und erinnern sich nur an Erleuchtung und Tod des Buddha, während die Geburt an einem anderen Tag gefeiert wird, in diesem Jahr am 6. Juni. Traditionell glauben viele, dass sich an diesen Tagen die guten und schlechten Taten vervielfachen.
Und deswegen passt man sehr auf, dass man an diesen Tagen insbesondere gute Taten vollbringt. Man wird dann im Tempel gehen, wird man einige Opfergaben darbringen, zum Beispiel schöne Blumen, Früchte und Weihrauch und Lampen. Das wird dann dargebracht. Dann werden auch Tiere losgelassen, also Tiere, also befreit. Tiere, die an sich für die Schlachtung bedeutet waren, sollten an diesem Tag befreit werden.
In vielen asiatischen Ländern werden in Erinnerung an Buddhas Weg der Befreiung aus dem Leiden Tiere freigelassen. Dadurch sammeln diejenigen, die die Tiere freilassen, gutes Verdienst an, sozusagen gutes Karma. So kaufen Buddhisten dort Vögel und lassen sie aus dem Käfig frei. Oder sie kaufen Fische und entlassen sie in die Flüsse mit guten Wünschen für eine baldige Befreiung. In Deutschland gibt es vereinzelt ähnliche Aktionen. Insgesamt gibt es in Deutschland schätzungsweise 300.000 Buddhistinnen und Buddhisten. Allerdings feiern die Buddhisten der verschiedenen Richtungen nur vereinzelt zusammen. In den unterschiedlichen Schulen existiert noch eine weitere Trennlinie. Da gibt es die Gruppen westlicher Buddhisten und die Buddhisten, die aus Asien stammen und deren Familien schon immer Buddhisten waren.
Soweit ich das beobachte, feiern westliche Konvertiten und ethnische Buddhisten eher getrennt. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass ethnische Buddhisten häufig auch einfach diese Feste in ihrer eigenen Sprache halten. Also jetzt hier zum Beispiel in Vietnamesisch oder in Chinesisch. Und auch die Rezitationen dann Vietnamesisch, Chinesisch sind. Und diese Sprache sprechen halt Deutsche häufig nicht. Dann gibt es sicherlich noch andere Gründe, dass Westler von der Kultur dem Buddhismus sich vielleicht weniger als religiöses Fest oder volksreligionsmäßig erschließen, sondern eher für sich da versuchen, einen praktischen, unmittelbaren Nutzen zu gewinnen.
Und so kommt es, dass die eingewanderten Buddhisten bei Zusammenkünften stärker ihre Sprache und Kultur pflegen, mit Essen und manchmal sogar Karaoke, wie bei einem Volksfest, während die westlichen Buddhisten an solchen Feiertagen eher Meditationspraxis und Unterweisungen suchen und weniger das Volksfest oder kulinarisches Vergnügen.
Mechthild Klöckelhain über das buddhistische Vesakfest am kommenden Montag. Die religiöse Toleranz wird in Japan besonders groß geschrieben. Der Shintoismus und der Buddhismus sind dort aber nach wie vor die Hauptreligionen. Beide sind eng verknüpft mit der japanischen Kultur und Tradition und beide haben sich in der Geschichte gegenseitig beeinflusst und teilweise vermischt. Der Großteil der japanischen Bevölkerung bekennt sich zu beiden Religionen. Man besucht Shinto-Schreine wie auch buddhistische Pagoden. Das spirituelle Leben in Japan ist sehr synkretistisch. Was allerdings in Japan kurios ist, viele Japanerinnen und Japaner behaupten von sich, nicht religiös zu sein. Wie ist das zu verstehen? Felix Lill hat nachgefragt.
Wenn Mayumi Yamashita ihre Toilette putzt, dann hat das auch religiöse Gründe.
Als Kind habe ich gelernt, dass man alle möglichen Orte und Dinge respektieren muss, weil in ihnen so etwas wie Götter wohnen. Sie sind überall im Haus, sogar im Klo. Daher muss man sich um alle Dinge gut kümmern und sie sauber halten.
Diese Werte befolgt die 38-jährige Designerin aus Tokio bis heute. So ist Mayumi Yamashita auch ein Fan der Aufräumkünstlerin Marie Kondo oder KonMari, die in den letzten Jahren internationale Bestseller über ihre Ordnungsmethoden schrieb.
Marie Kondo will möglichst nichts wegwerfen. Sie respektiert alle möglichen Dinge, bedankt sich bei ihnen für die Rolle, die sie haben und ihre Nützlichkeit. Das ist sehr japanisch. Als zum Beispiel vor ein paar Jahren mein damaliger Freund innerhalb von Tokio umzog und wir die Sachen aus seiner Wohnung geräumt hatten, sagte ich zum Schluss zu dem Gebäude: Danke, liebes Haus. Mein Freund war Ausländer und verstand das nicht so richtig, aber ich habe in dem Moment wirklich Dankbarkeit empfunden. Das ist sehr typisch für Shinto, glaube ich.
Shinto ist so etwas wie die japanische Urreligion. Eine große Mehrheit der Menschen in Japan praktiziert sie auf die eine oder andere Weise. Befragungen ergeben regelmäßig, dass etwa 68% den Shinto befolgen. Allerdings sind demnach auch 70% Buddhisten. Auffallend viele Menschen sehen sich also zwei Glaubensrichtungen zugehörig. Ist Japan ein hyperreligiöses Land?
Ich bin Atheistin,
sagt Mayumi Yamashita von sich, auch wenn sie kurz zuvor noch erzählt hat, wie sogar das Kloputzen und das Aufräumen irgendwie etwas Religiöses habe. Wie passt das zusammen? Hans-Martin Krämer, Professor für Japanologie an der Universität Heidelberg und Experte für Religionsgeschichte, sieht darin keinen Widerspruch. Wenn man nämlich auf das heutige Japan schaue,
dann ist eigentlich das, was einem ins Auge springt, diese Arbeitsteilung im Alltag. Dass man eben bei bestimmten Jahresfesten, bei bestimmten Übergangsriten im Leben mit einer bestimmten Religion in Verbindung tritt.
Rituale des Shinto haben oft mit eher diesseitigen Anlässen zu tun oder mit Dingen des Alltags, wie etwa Zeremonien kurz nach der Geburt oder der Bitte um eine erfolgreiche Ehe. Wenn es um eher traurige oder in gewisser Weise existenzielle Dinge geht, dann kommt die andere dominante Religion ins Spiel.
Ganz klar hervorgehoben ist der Bereich Tod mit allem, was dazugehört. Bestattung, aber auch Grabpflege, Friedhöfe, das ist alles ganz klar buddhistisch konnotiert.
Rund 80.000 Shinto-Schreine gibt es in Japan und fast genauso viele buddhistische Tempel. Häufig teilen sie sich sogar dasselbe Gelände. Und zum Vergleich, die drei größten Betreiber von Convenience Stores, also Mini-Supermärkten, die in japanischen Städten an fast jeder größeren Straßenecke zu finden sind, kommen gemeinsam auf bloß rund 50.000 Filialen im ganzen Land. Nur bedeutet die Omnipräsenz religiöser Stätten eben nicht, dass die japanische Gesellschaft besonders religiös eingestellt ist.
Denn das, was die Japaner da mit diesen Religionen machen, hat in aller Regel wenig mit Glauben zu tun. Und da muss man eben sagen, Religion funktioniert tatsächlich für viele von denen ein bisschen anders als bei uns, wobei das ja bei uns auch sowieso sehr divers ist, aber auch im Wandel begriffen ist natürlich. Aber wenn man mal jetzt an so einem etwas traditionellen Bild von Christentum sich orientiert als Vergleichsfolie, dann ist es ja so, dass das Christentum sich auszeichnet durch eine exklusive Mitgliedschaft. Der Glaube ist irgendwie der Kern dieses Unterfangens. Man hat auch in der Regel eine relativ feste Identität als Christ.
Dass viele Menschen in Japan Religion nicht allzu exklusiv verstehen, zeigt schon die gemischte Nutzung verschiedener Glaubenssysteme. Und das hat eine lange Geschichte, sagt Hans-Martin Krämer.
In Japan ist es eben so, dass es eine sehr alte Praxisform gibt, Ritualform, die heute Shinto genannt wird, die eigentlich noch nicht so lange so heißt, aber die man auf sehr alte Vorformen zurückführen kann und das dann etwa im 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung der Buddhismus aus dem Festland über China, Korea nach Japan gekommen ist, sich zum Teil assimiliert hat, zum Teil diese dort vorhandenen Praxisformen verändert hat recht stark. Trotzdem ist es aber dabei geblieben, dass der Buddhismus eine relativ eigene Entität geblieben ist. Allein der Name Shinto, der Weg der Gottheiten, ist eigentlich eine buddhistische Bezeichnung für das, was sozusagen da schon vorher passiert ist. Ja, dieses Wort Shinto ist eben praktisch eigentlich ursprünglich ein buddhistischer Fachbegriff, wenn man so will, der eben das Nicht-Buddhistische sozusagen bezeichnet.
Zwischen Shinto und Buddhismus gab es in Japan also reichlich Austausch und gegenseitige Befruchtung. Das Glaubenssystem Shinto, das sich um unzählige Gottheiten dreht, deren Kontakt es zu pflegen gilt, verstehen dabei bis heute viele Menschen in Japan nicht als Religion, sondern eher als traditionell überliefertes Set an Ritualen, die auch weiterhin den Alltag prägen, ohne dass man sich mit dahinterliegenden Gottheiten verbunden fühlen muss. Eine Theologie oder ein ausgeprägtes ethisches System mit Imperativen hat der Shinto nicht. Der Buddhismus dagegen dreht sich maßgeblich um die Idee der Aufhebung des Verlangens und des Strebens, gibt daran anknüpfend eine Verhaltenslehre vor. Bei einer solchen Herangehensweise widersprechen sich Shinto und Buddhismus nicht. Insofern wurden die beiden Systeme über die meiste Zeit der japanischen Geschichte auch als kompatibel verstanden. Dabei sehen sich viele Menschen in Japan womöglich auch deshalb nicht als religiös, weil sie sich eben nicht zwischen mehreren Religionen entscheiden müssen. Das sagt zum Beispiel Yumi Nakata, eine 40-jährige Stylistin aus Tokio.
Ich gehe auch manchmal zum Schrein, weil ich die Orte friedlich und schön finde, aber ich bete nicht so viel. Wenn ich um etwas bitte, dann geht es um den Weltfrieden. Das mache ich beim Tempel und beim Schrein, weil ich selbst nichts tun kann. Aber dann zählt es ja sozusagen doppelt.
Shintoismus und Buddhismus in Japan, Felix Lill berichtete. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Benedikt Schulz und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz mit Henning Hübert.